Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Der Bundesrat beschließt die umstrittenen Migrationsgesetze. Helfen die wirklich gegen den Facharbeitermangel? Dazu gleich mehr. Und die Deutsche Bank wird präzise zum Stellenabbau bei der Postbank. Auch dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber ins japanische Osaka. Treffen der G20-Staaten, der 20 stärksten Wirtschaftsnationen der Welt. Wobei man aber den Eindruck hat, eigentlich geht es dort nur um zwei, vielleicht drei Personen. Sabine Müller ist die Beobachterin dort. Erstmal die mächtigen zwei, die sich heute trafen, Frau Müller. Trump und Putin, wie lief das ab? Krim-Krise, die Vorwürfe der Wahlkampfeinmischung seitens der Russen. Also Grund zur beiderseitigen Verstimmung gab es ja.
Ja, die gab es tatsächlich, aber zumindest mal in den ersten paar Minuten, als noch die Kameras anwesend waren, da war davon nichts zu spüren. Da war eine ganz andere Stimmung als bei Trumps Treffen mit Merkel. Da hatte er ja überraschend freundliche Worte zwar für sie gefunden, also fantastische Frau, großartige Freundin, aber trotzdem war die Atmosphäre insgesamt kühl. Das war bei Putin ganz anders, das war ein bisschen wie mit einem super Kumpel, als dann ein US-Journalist reingerufen hat, ob Trump denn endlich mal die Einmischung in den Wahlkampf ansprechen will durch die Russen. Da hat sich Trump zu Putin umgedreht, aber das hörte sich eher so ein bisschen scherzhaft an, als er dann gesagt hat, ach, mischt euch doch bitte nicht in die Wahl ein. Also das schien wirklich alles prima aus der russischen Delegation. Da hieß es hinterher, Putin habe Trump für nächstes Jahr nach Moskau eingeladen, aus Anlass der Feierlichkeiten des Siegs der Alliierten im Zweiten Weltkrieg vor 75 Jahren. Und Trump werde wohl auch kommen.
Also ziemlich beste Freunde. Was ja wirtschaftspolitisch mit besonderer Spannung erwartet wird, wird es über diesen G20-Gipfel eine Annäherung im Handelskonflikt geben zwischen Peking und Washington. Auf das Treffen zwischen Trump und Xi muss aber noch gewartet werden, oder?
Ja, das wird morgen Mittag Ortszeit hier stattfinden. Es gibt sehr viele Zweiertreffen auf diesem Gipfel, aber das ist wohl das Treffen, das mit der meisten Spannung erwartet wird. Kurz vor dem Gipfel hieß es ja schon mal, vermutlich könnten die beiden sich hier auf so eine Art Burgfrieden einigen, dass das Thema hier nicht sozusagen hochgeht, dass man sich gleich mit Strafzöllen überzieht. Angeblich sei Trump bereit, nochmal eine Aussetzung von Strafzöllen für 6 Monate zuzusagen. Er ist danach gefragt worden, hat gesagt, nein, das habe er nicht gemacht, aber hat schon gesagt, das wird vermutlich ein produktives Gespräch. Also zumindest er glaubt, es wird produktiv oder mindestens produktiv, wie sich Donald Trump oft so äußert. Wir hören, dass es wohl auch am Rande des Gipfeltreffens hier ein hochrangiges Treffen zur Lösung des Handelsstreits USA-China schon gegeben hat. Also unter anderem vom US-Finanzminister Steven Mnuchin, der war wohl dabei. Also da scheint tatsächlich im Hintergrund was zu laufen. Und wir sind wirklich gespannt, was da morgen verkündet wird.
Es ist ja schon so eine Art Ritual, seit Trump Präsident ist, dass man sich fragt, ob es eine gemeinsame Erklärung am Ende geben wird. Nicht was drinsteht, ist dann die Frage, sondern ob es überhaupt so eine Geste der Gemeinschaftlichkeit gibt. Wie sind die Erwartungen?
Statt jetzt würde ich sagen niedrig. Ich höre wirklich viel Pessimismus. Insider sagen, so schlimm war es eigentlich noch nie. Die Hauptthemen eigentlich Handel und Klima. Da blockieren die USA, so stellen das die Europäer dar. Gehen wir mal auf ein Thema näher, einen Klimaschutz. Da ist es ganz offensichtlich das Ziel der USA, dass dieser G20-Gipfel hinter die Erklärung vom letzten Gipfel zurückfallen soll. Für die Europäer ist das eine absolute rote Linie. Die sagen, also wir lassen uns das nicht verwässern. Die Frage ist dann, gibt es dann wieder 19:1? Also wird es wieder was ohne die USA geben? Die Befürchtungen hier sind, dass es vielleicht auch 18:2 oder 17:3 ausgehen könnte, weil die USA hier ganz offensichtlich versuchen, hinter den Kulissen andere Länder auf ihre Seite zu ziehen. Das könnten Länder sein wie Brasilien oder vielleicht auch die Türkei, Saudi-Arabien. Die Unterhändler, die haben gesagt, sie verhandeln notfalls auch die ganze Nacht, vermutlich auch die ganze Nacht, um dann hoffentlich am Morgen ihren Chefs was vorzulegen. Wenn diese Unterhändler jetzt nicht bewusst tief stapeln, um hinterher mit extra viel Tamtam was aus dem Ärmel zu zaubern, dann scheint es im Moment tatsächlich reale Möglichkeit zu sein, dass es keine gemeinsame Abschlusserklärung geben wird.
Wie geht es am zweiten Tag weiter? Das Treffen Trump-Xi, das haben wir angesprochen. Was steht also noch alles an?
Ja, es gibt noch weitere bilaterale Gespräche. Auch die Kanzlerin unter anderem wird sich noch treffen mit Putin beispielsweise. Und dann ist es eben die große Frage, ob bei der Abschlusssitzung eine gemeinsame Erklärung verabschiedet wird. Bis 14 Uhr Ortszeit ist hier der Gipfel angesetzt. Also wenn Deutschland aufwacht, dann wird der Gipfel hier vermutlich schon vorbei sein und dann wird es ein Ergebnis geben oder eben nicht.
Danke. Vom G20-Gipfel war das Sabine Müller und ins Inland. Mit einem ganzen Bündel an Gesetzen soll die Zuwanderung in Deutschland neu geregelt werden. Sowohl die Zuwanderung über den Weg des Asyls wie auch der Zuzug in den Arbeitsmarkt für Menschen außerhalb der EU. EU-Ausländer haben ja Freizügigkeit. In diesem Gesetzespaket gibt es einerseits Verschärfungen für Asylbewerber. Es gibt größeren Spielraum auch für Polizei und Behörden, um Menschen abzuschieben. Und es gibt andererseits erweiterte Möglichkeiten, um Menschen ins Land zu holen, die den beklagten Facharbeitermangel lindern sollen. Gudula Geuter zum neuen Gesetzespaket.
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist Teil eines großen Paketes. Die Änderungen reichen von erleichterter Abschiebung abgelehnter Asylbewerber über Ausbildungsmöglichkeiten von Flüchtlingen bis hin zu Änderungen von Sozialleistungen. Passiert haben den Bundesrat alle diese Gesetze. Die Fachkräfteeinwanderung gehörte dabei zu den am wenigsten umstrittenen. So lobte auch der Leiter der Thüringer Staatskanzlei, der linken Politiker Benjamin Immanuel Hoff.
Für mich ist wichtig, dass wir heute mit diesem Gesetz ein Einwanderungsgesetz verabschieden wollen, das der Idee folgt, Zuwanderung zu ermöglichen. Das ist tatsächlich für die bundesrepublikanische Geschichte, insbesondere auch seit 1990, ein wichtiger erster großer Schritt. Den dürfen wir bei vielen kritischen Anmerkungen nicht geringschätzen.
Deutschland benötige eine Nettozuwanderung von jährlich mindestens 400.000 Personen, so Berechnungen, die im Deutschlandfunk auch Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung anstellte. Über dieses Gesetz werde davon nur ein kleiner Teil kommen, so Brücker.
Die Bundesregierung selber rechnet mit etwa 25.000 zusätzlichen Personen. So, die Einwanderung wird natürlich nicht nur über diesen Weg erfolgen. Wir haben Einwanderung aus der Europäischen Union, die wird aber stark zurückgehen auf etwa ein Fünftel des gegenwärtigen Niveaus.
Bisher erlaubt Deutschland Arbeitsmigration aus Staaten außerhalb der EU, vor allem für Akademiker. Nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz sollen auch Personen mit qualifizierter Berufsausbildung kommen können, wenn sie einen Arbeitsvertrag haben und ihre Qualifikation anerkannt ist. Wie hoch diese Hürde ist, ist umstritten. Die Migrationsrechtsexpertin Anoushe Farahat sieht sie als Problem an.
Wenn es darum geht, Gleichwertigkeit der Qualifikationen herzustellen, das stellt für sehr viele ausländische Arbeitskräfte effektiv eine Hürde dar.
Wobei für diejenigen, die bei ihrer Ankunft schon einen Arbeitsvertrag in der Tasche haben, Nachqualifizierungen in Deutschland möglich sein sollen. Ermöglicht werden soll unter Umständen auch die Arbeitsplatzsuche in Deutschland. Auch hier bewerten Fachleute die zu erwartende Wirkung unterschiedlich. Stefan Hardegge vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag sieht als große Hürde, dass vor der Arbeitssuche die vollständige Anerkennung der Qualifikation stehen muss, zumal andere Länder das deutsche duale Ausbildungssystem nicht kennen.
Von daher hätten wir uns gewünscht, dass man da vielleicht auch sagt, man kann mit einer teilweisen Gleichwertigkeit kommen. Die theoretischen Sachen hat man gelernt, hat schon Berufserfahrungen, aber es fehlen dann zum Teil noch praktische Elemente, die man in der deutschen Ausbildung gelernt hätte, die man dann aber hier nachholen kann. Das würde es insgesamt erleichtern.
Wer zur Arbeitssuche kommen will, muss außerdem Sprachkenntnisse mitbringen und Geld, um den Lebensunterhalt zu sichern. Soweit die Regeln, die aber auch in der Praxis umgesetzt werden müssen. Da müsse noch manches geschehen, betonte im Bundesrat Niedersachsens Innenminister, der SPD-Politiker Boris Pistorius.
Hierzu zählen vor allem schnelle und einfache Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, gezielte Werbung im Ausland durch Unternehmen und Verbände, verstärkte Angebote zum Erlernen der deutschen Sprache, vor allem im Ausland, und effiziente und transparente Verwaltungsverfahren.
Anfang kommenden Jahres soll das Gesetz in Kraft treten.
Der Bericht von Gudula Geuter. Ein Klimaschutzgesetz der Bundesregierung steht noch aus. Das soll erst im Herbst soweit sein. Und bis es soweit ist, hat der Bundesverkehrsminister heute eine Zusammenstellung aus 13 Maßnahmen veröffentlichen, mit denen er, feinsäuberlich getrennt nach Wirkungsbereichen, einige Tonnen an klimaschädlichem CO2 einsparen will. Nadine Lindner im Hauptstadtstudio hat sich die neue Zusammenstellung angesehen. Neue Zusammenstellung, denn neu sind die einzelnen Maßnahmen nicht. Aber Frau Lindner, wie viel an welchen Stellen soll denn da eingespart werden?
Ja, also wenn man alles aufsummiert, dann ergibt sich eine Einsparung von bis zu minus 55 Millionen CO2 im Verkehrsbereich. Das ist allerdings eine Größenordnung, die man schon in anderen Papieren auch angepeilt hatte. Grundsätzlich ist es so, dass man bei diesen minus 55 Millionen Tonnen den größten Klops sozusagen oder die größten Potenziale bei den Nutzfahrzeugen heben möchte. An zweiter Stelle kommen dann die Pkw. Grundsätzlich ist es so, dass dieses Papier ein Zwischenstand ist. Ich habe auch so das Gefühl, dass man auch im Verkehrsministerium so ein bisschen den Diskussionsstand transparent machen möchte, auch weiter veröffentlichen möchte. Die Entscheidung über diese Papiere fällt ja im Klimaschutzkabinett erst im September. Die nächste Sitzung des Klimakabinetts ist am 18. Juli. Ich habe mir jetzt das Papier mal angeschaut und mal reingeschaut, was da jetzt neu ist im Vergleich zu dem, was man schon kannte aus dem Verkehrsministerium. Und da sind es eigentlich eher Details, die neu sind. Da ist eine Kaufprämie jetzt drin, auch für gebrauchte Elektroautos. Es geht nochmal um bessere Rahmenbedingungen für den Radverkehr, zum Beispiel über höhere Bußgelder für Falschparker auf Radwegen. Und es gibt auch eine Diskussion, die wird aber zwischen den Ministerien noch geführt, angestoßen durch das Verkehrsministerium zum Thema Dienstwagenbesteuerung, die dann klimafreundlich auch ausgestaltet werden soll. Wie gesagt, es sind Vorschläge beschlossen, ist da jetzt noch nichts.
Was nicht dabei ist, das generelle Tempolimit, das ja angeblich auch für einige Tonnen CO2-Reduzierung gut sein soll.
Ja, das ist eine Debatte, die uns Anfang des Jahres ziemlich beschäftigt hat im Zuge dieser nationalen Plattform Zukunft der Mobilität. Das taucht jetzt in diesem Papier nicht mehr auf. In anderen Papieren ist es etwas verklausuliert gewesen. Da lief es dann unter dem Stichwort Verkehrsverflüssigung zum Beispiel durch Digitalisierung. Das ist aber nicht das Einzige, was tatsächlich noch Leerstellen sind in diesem Papier, was heute Mittag veröffentlicht wurde. Es fehlen nämlich generell auch Zahlen. Also das heißt, es fehlt eine Auflistung, mit welcher Maßnahme wie viel CO2 genau eingespart werden soll. Ich habe danach gefragt und das heißt, dafür ist es einfach noch zu früh, das sagt das Verkehrsministerium. Und was natürlich interessant ist, auch aus Wirtschaftssicht, die Preisschilder fehlen noch. Das heißt, was kosten die Investitionen in neue Technik, die man für den Klimaschutz im Verkehrsbereich einsetzen will? Beobachter zum Beispiel von den Umweltorganisationen, die sind enttäuscht, wie Jens Hilgenberg, Verkehrsexperte beim BUND.
Also für uns als BUND ist das ein Papier ohne Wert, weil es ein Papier ohne Werte ist. Wir können uns immer alles schön rechnen, aber für uns ist interessant, was bringt die einzelne Maßnahme an CO2-Einsparung?
Tja, und das weiß man eben jetzt nach der Lektüre des Papiers von heute Mittag noch nicht.
Nun ist Andreas Scheuer ja im Wochenverlauf von einem anderen Thema eingeholt worden, vom Urteil der unrechtmäßigen Pkw-Maut, die eigentlich aufs Konto seines Vorgängers geht. Da werden nun keine CO2-Tonnen im Nachhinein gesammelt, sondern Millionen an Euro, die jetzt verloren gehen oder verschwendet sind. Und zur sicher geringen Freude des amtierenden Ministers gibt es da eine neue Zahl.
Ja, es gibt eine neue Zahl, die bezieht sich auf die Personalkosten, die innerhalb jetzt dieses Jahres 2019 schon angefallen sind für die Pkw-Maut, die ja gescheitert ist. Das sind 1,7 Millionen Euro, davon 1 Million beim Kraftfahrtbundesamt. Das ist eine neue Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage des Grünen Bundestagsabgeordneten Stefan Kühn. Bislang war man davon ausgegangen, dass es 1,3 Millionen Euro sind, wobei ich darauf hinweisen möchte, dass jetzt 1,7 oder 1,3 Millionen Euro vielleicht noch irgendwie eine kleinere Zahl ist. Mhm. Angesichts der großen Frage, was zum Beispiel aus den geplatzten und gekündigten Verträgen mit den Mautbetreibern vielleicht noch an Folgekosten entstehen könnte.
Vielen Dank. Aus dem Hauptstadtstudio war das Nadine Lindner. Kleiner Vorgeschmack vielleicht auf das, was die Brexit-Briten mit der EU künftig auszuhandeln haben nach dem Brexit. Zum 1. Juli entzieht Brüssel der Schweizer Börsenregulierung die Anerkennung als gleichwertig. Damit wird Marktteilnehmern aus der EU der Aktienhandel an der Schweizer Börse verboten. Eine Anschlussregelung zu finden, das hat bislang nicht geklappt. Dietrich Karl Meurer dazu.
Schweizer Titel wie die der Pharma-Riesen Roche und Novartis oder des weltgrößten Lebensmittelkonzerns Nestle dürfen ab Montag nicht mehr an EU-Börsen gehandelt werden. So lautet der Beschluss der Regierung in Bern, der bereits Ende letzten Jahres getroffen wurde, aber erst jetzt in Kraft tritt. Man sei nicht glücklich über die Entscheidung, räumte der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis im Schweizer Rundfunk ein.
Wir erachten diese Maßnahmen als ein Plan B, das heißt Plan A wäre besser, aber solange der Plan A nicht möglich ist, dann gilt der Plan B. Und wir hoffen, dass das nur eine vorübergehende Lösung ist.
Die Entscheidung ist eine Reaktion auf den Beschluss der EU-Kommission, die Gleichwertigkeit der Schweizer Börse SIX mit anderen EU-Handelsplätzen auslaufen zu lassen. Dieser Wegfall der Börsenäquivalenz hat wiederum zur Folge, dass Banken und Vermögensverwalter aus dem EU-Raum nicht mehr an der SIX handeln dürfen. Der Börsenstreit ist ein Stellvertreterkrieg vor dem Hintergrund der seit 5 Jahren laufenden Verhandlungen um ein Rahmenabkommen, das die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Eidgenossenschaft neu regeln soll. Aus Brüsseler Sicht ist der Vertrag, der die Schweiz verpflichten würde, bestimmte EU-Regeln zu übernehmen, unterschriftsreif. Bern dagegen sieht noch immer Klärungsbedarf, etwa beim Schutz der Schweizer Löhne, die über dem EU-Niveau liegen. Der Schweizer Außenminister bat um Verständnis.
Wir in der Schweiz wissen, nein, wir spielen nicht auf Zeit. Wir können nicht einfach im Bundesrat entscheiden, es ist so fertig. Wir müssen wirklich gemeinsam mit den Sozialpartnern eine Mehrheit schaffen, dass das Volk schlussendlich auch damit zufrieden sein kann.
Schon jetzt haben etwa die stärkste Partei, die nationalkonservative Schweizerische Volkspartei und Gewerkschaften Widerstand gegen das Abkommen angekündigt. Sprich, es droht eine Volksabstimmung, bei der der Vertrag komplett gekippt werden könnte. Der aktuelle Börsenstreit ist letztlich nur eine Runde verschärften Säbelrasselns. Die langfristigen Folgen seien erst einmal völlig unklar, meint der Ökonom von der Universität Fribourg, Rainer Eichler.
Wenn einfach die EU-Händler nicht mehr auf der Schweizer Börse handeln dürfen, wäre das natürlich schlecht. Wenn aber der Regierungsplan der Schweiz funktioniert, müssten ja alle EU-Händler auf den Schweizer Börsen Schweizer Aktien kaufen. Damit wäre es im Endeffekt vielleicht sogar positiv für die Schweiz.
Tatsächlich reagierten die Schweizer Aktienhändler erst einmal gelassen. Während sich der Verlust der Börsenäquivalenz kaum auf die Kurse auswirken dürfte, könnte es zu einer Zunahme der Umsätze kommen, hieß es. Ein Händler sagte, vielleicht gewinne die Schweizer Börse SIX dadurch wieder etwas mehr Schwung.
Dietrich Karl-Meurer war das. Die zweite IT-Panne in nur einem Monat hat erneut für Ärger bei Commerzbankkunden gesorgt. Mehr in den Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke.
Ja, ein Teil der Kunden bekam heute nach Angaben des Instituts zeitweise an Bankautomaten kein Geld und konnte Einkäufe nicht mit der Girocard bezahlen. Der Zugang zum Online-Banking war stundenlang nur eingeschränkt möglich. Wie viele Commerzbankkunden betroffen waren, konnte ein Sprecher des Instituts nicht sagen. Am späten Vormittag funktionierten Geldautomaten und Kartenzahlungen wieder. Die Störungen beim Online-Banking zogen sich länger hin und waren dem Institut zufolge am frühen Nachmittag behoben. Die Lego-Eigentümerfamilie Christiansen kauft mit Hilfe zweier Finanzinvestoren, unter anderem Blackstone, die Legoland-Freizeitparks zurück, die 2005 an den britischen Konzern Merlin Entertainment verkauft worden waren. Damit steckte Lego finanziell in der Krise. Jetzt wird Merlin aufgekauft. Zum Konzern gehören unter anderem die Madame Tussauds Wachsfigurenkabinette, der Heidepark Soltau oder das Londoner Riesenrad. Die Bundesregierung will die Elektromobilität mit einer Forschungsfabrik für die Batteriezellenproduktion vorantreiben und hat sich als Hauptstandort dafür jetzt Münster in Westfalen auserkoren. Münster setzte sich damit gegen 5 andere Standorte durch. Die Forschungsstätte soll Mitte 2022 den Betrieb aufnehmen und von der Fraunhofer Gesellschaft geleitet werden, so Bundesforschungsministerin Anja Karliczek. Und die Inflationsrate in den Euro-Ländern ist im Juni unverändert geblieben. Wie die EU-Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im Vorjahresvergleich um 1,2%. Dies war genauso stark wie im Mai. Die Inflationsrate in der Eurozone kommt damit der EZB-Zielmarke von knapp 2% weiterhin nicht näher. Hauptgrund für die relativ schwache Inflation im Juni war erneut ein langsamerer Anstieg der Energiepreise.
Günter Hetzke war das mit den Wirtschaftsmeldungen. Für die Deutsche Bank gab es eine gute Nachricht aus den USA. Anders als in den Jahren zuvor hat sie den zweiten Teil des Stresstests bestanden, den die US-Behörden der US-Tochter der Bank auferlegen. Gute Nachricht einerseits, während es zeitgleich für die Tochter zu Hause, für die Postbank, keine guten Nachrichten gab. Jochen Hilgers dazu.
Die Deutsche Bank will ihr Ziel, ein Modell mit 2 Standorten, mittelfristig umsetzen. Überlappungen soll es nicht mehr geben. Die beiden Standorte Frankfurt und Bonn sollen sich sinnvoll ergänzen, so lautet die Strategie. Denn eine der beiden Zentralen zu schließen wäre zu teuer gewesen, so ein Bankvorstand. Es wird jede Funktion innerhalb der Bank dementsprechend nur noch einmal geben. Entweder in Bonn oder in Frankfurt. Daher werden vermutlich nicht nur 750 Stellen wegfallen. Später könnte es bis zu 1200 weitere Mitarbeiter treffen. Beide Standorte werden davon gleichmäßig betroffen sein. Ohne betriebsbedingte Kündigungen, wie die Konzernspitze versichert. Die hatte heute gut lachen. Nach mehreren Schlappen in der Vergangenheit hat die US-Tochter der Deutschen Bank den Stresstest der dortigen Notenbank gemeistert.
Jochen Hilgers war das. VW bringt seine Lkw-Sparte an die Börse. Der Konzern braucht bekanntlich Geld, um seine Elektrostrategie zu finanzieren. Eigentlich sollte das mit dem Börsengang schon im März soweit sein. Das wurde verschoben. Jetzt also neuer Anlauf für Traton, wie es sich schreibt, oder Traton, wie es im Konzern ausgesprochen wird. Brigitte Scholtes dazu.
First price and Traton, 27 Euros.
Die Die Erleichterung war Traton-Chef Andreas Rentschler anzumerken. Mit dem Läuten der Börsenglocke wollte er gar nicht mehr aufhören. Auch wenn der erste Kurs wie auch der Ausgabepreis mit 27 Euro am unteren Rand der Emissionsspanne lagen. Und der Kurs danach leicht abbröckelte. Er sei stolz, dass Traton diesen Schritt geschafft habe, sagte er.
Das war eine ausgezeichnete Teamleistung von allen. Und deshalb sind wir sehr zufrieden, dass es uns gelungen ist, in einem solchen nicht ganz stabilen Marktumfeld einen Börsengang geschafft zu haben. Einmal in Stockholm, einmal hier in Frankfurt.
Die Aktie ist an beiden Börsenplätzen gelistet, weil zu Traton ja neben MAN auch die schwedische Scania gehört. Die Traton-Mutter Volkswagen freut sich ebenfalls, auch wenn sie statt der ursprünglich avisierten 25% nun maximal 11,5% an die Börse gebracht hat. Denn der Emissionserlös von gut 1,5 Milliarden Euro bessert nun die Kasse bei Volkswagen auf und bringt Spielraum, sagt dessen Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch.
Das Funding sozusagen der strategischen Projekte, da gehört natürlich Elektromobilität, Digitalisierung, autonomes Fahren und so weiter dazu.
Traton muss im Weltmarkt stärker werden, will es vor allem zu Daimler aufholen. Traton-Chef Rentschler verweist zwar auf die Kooperationen Tratons in den USA und China, doch das sei nicht genug, mahnt Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach.
Das weiß Rentschler selber am besten, da er ja die Daimler-Nutzfahrzeugsparte selber geleitet hat. Längerfristig wäre China natürlich noch eher interessant, aber das weist doch ein bisschen weiter in die Zukunft.
Große Herausforderungen sind aber im Nutzfahrzeugbereich auch die alternativen Antriebe. Hier könnte der Trend eher zur Brennstoffzelle gehen. Aber auch das autonome Fahren wird immer wichtiger. Denn an den laufenden Lkw-Kosten hat der Treibstoff einen Anteil von 35%, die Fahrer aber kosten 30%, zumindest in den westlichen Industrieländern. Das konjunkturelle Umfeld ist zwar derzeit unsicher, aber die Auftragsbücher sind für die nächsten 6 bis 9 Monate bei Traton gut gefüllt. Weil die Märkte wegen der unterschiedlichen Anforderungen weitgehend regional bedient werden, wirkten sich die Handelskonflikte noch eher indirekt aus. Und außerdem, so lacht Rentschler, müssten immer Waren transportiert werden.
Brigitte Scholtes war das zu Traton. Der Chef sagt Traton. Nun der Abschluss der Premiere mit dem Kurs. Ulrich Barz, wo ist die Lkw-Tochter denn gelandet am Ende?
Ja, bei 26,33 Euro steht sie hier an der Tafel. Der Ausgabepreis, wie gesagt, 27 Euro und auch der erste Kurs. Ich habe mal nachgerechnet, das ist ein Minus von rund 2,5%. Also kein guter erster Börsentag für Traton oder Traton. Aber das passt ja auch zur Entstehungsgeschichte dieses Börsengangs.
Und der Kurs der Mutter gleich hinten dran?
Ja, sehr viel besser. VW kriegt ja das Geld, das haben wir ja eben gehört. 1,5 Milliarden, auch weniger als gedacht, aber immerhin Geld, das VW gebrauchen kann. Und deshalb die Aktie um rund 0,6% nach oben sehe ich gerade.
Die Deutsche Bank, Stresstest, zweiter Teil bestanden und zugleich die Stellenstreichungspläne bei der Tochter präzisiert, nicht nur bei der. Herr Barz, wir haben da noch so eine Mutter-Tochter-Frage.
Ja, das stimmt. Und das hat der Deutschen Bank insgesamt geholfen. Denn wenn man bei der Postbank vorangekommt, dann hilft das der Mutter. Auch der Stresstest hilft. Aber mein Eindruck ist, dass noch mehr hilft, dass 20.000 Jobs in der Bank weltweit abgebaut werden. Das meldet das Wall Street Journal und beruft sich dabei auf Insider. Kein Kommentar von der Bank. Aber das würde natürlich die Kostenbasis enorm entlasten. Das freut Aktionäre, deshalb die Deutsche Bank um rund 3% nach oben.
Der Wochenausklang als Ganzes. Die Börse guckt auch nach Osaka zum G20-Treffen. Wir haben berichtet zu Beginn der Sendung. Was für Impulse kommen denn von dort?
Ja, eher positive. Man weiß zwar noch nicht, wie es ausgeht. Insbesondere blickt man natürlich auf das Treffen von Donald Trump und Xi Jinping, die Präsidenten der USA und Chinas. Da weiß man noch nicht, wie das ausgeht. Aber die Zuversicht überwiegt. Deshalb der DAX um rund 1% nach oben jetzt und hat sogar die 12.400-Marke geknackt. 12.401 Punkte. Und der Dow auch im Plus, wenn auch nicht so stark, ganz leicht im Plus, bei 26.554.
Bleiben Sie noch in den USA mit einem Blick auf Apple?
Ja, da geht der Chefdesigner, ein ganz wichtiger Mann, Johnny Ive. Den werden viele per Namen nicht kennen, aber wenn Sie Geräte in der Hand halten oder bei anderen sehen, dann sehen Sie, was er geschaffen hat. Und es gilt als Schlüsselfigur, das Design eines der Merkmale, die Apple so erfolgreich gemacht haben. Der Abgang bringt die Aktie um 0,9% nach unten.
Und der Weg nach Hause, der führt jetzt in die hinteren Indizes, in die hinteren Indizereien nochmal.
Richtig, zu den Nebenwerten, und da fällt Hornbach auf. Der Baumarkt, mehr als 5% geht es da nach oben, schießt nach oben, muss man sagen. Offenbar strömten viele Heimwerker aufgrund des günstigen Wetters dorthin. Noch ein Blick auf den Euro, der ist leicht gestiegen auf 1,1380, der Referenzkurs. Am Rentenmarkt überwiegend Kursgewinne, dadurch die Durchschnittsrendite ein bisschen nach oben, und der Goldpreis 8 Dollar fester.
Ulrich Barz war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank, und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende, gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und schönen Abend.